Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Sarah Bejlek hat ihren ersten WTA-Titel gewonnen. Tamara Korpatsch hätte beinahe ihren zweiten gewonnen. Die deutsche Davis-Cup-Mannschaft hat ihre Pflichtaufgabe gegen Peru erfüllt. Und Felix Auger-Aliassime bleibt der König Indoor Hart. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk. Mein Name ist Andreas Thies, wieder mit dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Jetzt wieder beide im kalten Deutschland. Und ich gebe zu, dass mir das Wetter in Australien besser getaugt hat als hier. Obwohl es hier so langsam den Vorboten vielleicht eines Frühlings gibt.
Ja, ist auch immer wieder schön zu hören, wie du dich dem Bayerischen nach und nach annäherst. Es taugt dir besser.
Ja, genau, genau.
Wirklich. Ist auch in NRW aufgewachsen.
Ja, ja. Man assimiliert so ein bisschen. Es ist vielleicht der letzte Podcast für uns beide, weil wir wissen noch nicht, ob wir nach heute Abend bzw. heute Nacht nochmal miteinander sprechen werden. Es ist gut, dass wir diesen Podcast am Sonntag aufnehmen, weil in der Nacht von Sonntag auf Montag spielen unsere beiden favorisierten Teams der NFL gegeneinander. Und bislang haben wir es auf die freundliche Art und Weise geschafft. Du bist schon großer Fan deines Teams, aber nicht so, dass du dann in irgendeiner Weise bissig wirst, oder?
Nein, überhaupt nicht. Also ich meine, ich hatte das ja irgendwie, wie viele wahrscheinlich in den 90ern, dürfte ja damals Sat.1 gewesen sein, mitbekommen und hatte dann dadurch, dass ich sehr früh nach Großbritannien gezogen bin, das Glück, dass ich auch sehr früh schon den Game Pass sehen konnte. Ja. Das heißt, ich habe wahrscheinlich wirklich, in den letzten 20 Jahren werde ich keine Partie verpasst haben, vielleicht sogar schon ein bisschen länger. Also da hänge ich wirklich dran. Das ist wahrscheinlich der einzige Sport, wo ich fantechnisch dran hänge. Ja, schon eine sehr große Nacht. Wir haben aber gerade beide darüber gesprochen, dass wir unser Alter merken und nicht wissen, ob wir einfach morgen um 7 Uhr oder 8 Uhr aufstehen und uns dann in Ruhe reinziehen. Aber es wird nichts ändern. Es hätte damals auch nichts geändert bei dem berühmten Super Bowl, wo Russell Wilson aus einem Yard eine Interception geworfen hat. Und ich bin mir auch ehrlicherweise relativ sicher, dass die Seahawks gewinnen.
Also, ja, ich bin mir auch relativ sicher. Ja.
31-13.
Oh, so klar gleich. Na gut, dann muss ich ja doch nicht.
Viele sagen, es wird eng, aber ich glaube nicht.
Dann muss ich ja wirklich nicht wach bleiben. Lass uns lieber ein bisschen über Tennis sprechen. Ich bin halt mit meinem Jetlag jetzt so zufrieden gerade, also mit der Jetlag-Bekämpfung, dass ich das nicht in irgendeiner Weise wieder gefährden möchte. Deswegen, naja.
Naja, und für mich steht eben Karneval an.
Ja, ja.
Ich muss auch morgens um 7 Uhr aufstehen. Und da denke ich natürlich auch schon dran. Es ist wirklich so, im mittleren Alter plant man sein Leben halt schon mehrere Tage im Voraus.
Weißt du, was mich heute oder woran ich heute erinnert worden bin von Google Fotos an unsere unsere Radio Live Übertragung bei meinsportradio.de damals von Deutschland gegen Schweiz in Leipzig. Da hast du nämlich Karneval für unterbrochen und 10 Jahre später, glaube ich, sticht dich das noch. Das war damals nach dem ersten Grand Slam von Angelique Kerber. Und da waren wir in Leipzig damals und du musstest von Köln nach Leipzig, hattest kein Handy mit dabei, hattest deine Jacke verloren am grünen Donnerstag und bist freitags nach Leipzig gefahren. Das waren noch Zeiten. Da warst du noch nicht im mittleren Alter.
Grünen Donnerstag, aber ansonsten stimmt's. Also meine Freunde waren so nett und haben übers Wochenende all meine Sachen wieder.
Weiberfastnacht, nicht grünen Donnerstag, Weiberfastnacht, ja.
Und dann konnte ich Sonntag Gott sei Dank weiterfahren.
Ja. Das für den Jokus am Rande, denn wir fangen an mit dem Podcast und mit dem, was wir jetzt hier für euch haben. Und das sind die drei Turniere bei den Frauen. In Cluj-Napoca wurde gespielt, auch ein Ort, an den wir sehr gerne zurückerinnert werden, an Ostrava und in Abu Dhabi. Da begann der Middle Asia Swing oder der Middle East Swing, so heißt er, der WTA. Und das Turnier hat Sarah Bejlek gewonnen. Die Tschechin, die gerade erst 20 Jahre alt geworden war, Ende letzten Monats, die hat sich durchgesetzt im Finale gegen Ekaterina Alexandrova, 7-6-6-1. Ekaterina Alexandrova war leicht körperlich eingeschränkt. Das ändert aber nichts an der hervorragenden Leistung der jungen Tschechin, die hier insgesamt eine sehr, sehr gute Leistung gebracht hat. Gegen Ashlyn Cougar hat sie gewonnen, dann gegen Jelena Ostapenko, gegen Sonny Cartel, gegen Clara Tauson, wo sie 7-5 im dritten Satz gewonnen hat. Das war ein ganz, ganz enges Match und im Finale gegen Alexandrova. Und das Erste, was mir einfällt, beziehungsweise das, was ich sagen möchte, ist, dass es dann doch noch sehr, ich es sehr angenehm empfinde, dass auch Spielerinnen mit einer etwas defensiveren Grundhaltung Turniere gewinnen können. Und Sarah Bejlek ist garantiert keine Powerspielerin.
Nee, auch nicht die größte. Sieht irgendwie so aus, als wenn Sonja Kenin und Arina Sabalenka ein Kind bekommen hätten. Aber hat eher die Größe von Kenin. Und war eine sehr gute Juniorin, hat dann einen kurzen Stich gesetzt auf der Haupttour und ist dann ehrlicherweise ein bisschen auf die Challenger-Tour zurückgefallen. Und ich denke, viele haben angenommen, dass sie da auch so ein bisschen strandet. Hat dann allerdings gute Resultate gehabt. Hätte jetzt aber auch wirklich in 15 Versuchen nicht gesagt, dass sie das Turnier hier gewinnt. Und es war eine super Leistung. Also du hast das Halbfinale angesprochen gegen Tauson und das war sehr nervenstark. Sie hat die Woche über top retourniert. Das ist nicht immer der Fall, aber hat sich hier wirklich annähernd 50 Breakbälle erspielt und ist halt wirklich, du hast schon gesagt, nicht die Powerspielerin. Einfach eine Linkshänderin, die den Court breit macht, viel mit Slice, auch mit Spins arbeitet, die den Rhythmus der Gegnerin wegnimmt, die ziemlich nervenstark ist. Aber bei so jemandem muss es dann ja häufig auch wirklich eine ganze Woche lang passen, damit so ein Resultat mal rumkommt. Und das war hier ein bisschen der Fall. Also ich glaube nicht, dass sie eigentlich das Niveau im Moment hat, jede Woche 500er zu gewinnen. Aber hier hat alles zusammengepasst. Und das ist natürlich für sie cool, dass sie nicht auf der Challenger-Tour hängen bleibt, sondern einfach mal so ein Ding setzt und jetzt die ganze Saison höchstwahrscheinlich zumindest kleinere WTA-Turniere im Hauptfeld wird beginnen können.
Sie ist hier durch die Quali durchgekommen und hat hier wirklich hervorragend gespielt. Solche Spiele wie gegen Aisling Kruger in der ersten Runde oder Jelena Ostapenko in der zweiten Runde, die muss man dann erstmal gewinnen. Und auch gegen Sonny Kartal, die durchaus mit Selbstvertrauen in dieses Match gegangen war, musste man erstmal ankämpfen. Und Clara Tauson hatte bis zu dem Zeitpunkt auch einen sehr guten Eindruck gemacht. Und dass Sarah Bielek das gewonnen hat, vor allen Dingen gegen verschiedene Spielerinnentypen. Alexandrova musst du erstmal besiegen. Und ja, wir müssen das kleine Sternchen dran machen, dass Alexandrova körperliche Einschränkungen hatte. Sie hat ein bisschen Schulterprobleme gehabt. Sie hatte gegen Hayley Baptiste ein Match gehabt vorher im Halbfinale, was sehr kräfteraubend war. Und trotzdem muss man das erstmal gewinnen, weil gerade Alexandrova, die kann ja auch so ein Spiel dann so ein bisschen unruhig machen und kann so ein Match dann auf eine Seite ziehen, wo nicht viele Spielerinnen mit umgehen können. Und das macht sie in den letzten Jahren wirklich hervorragend. Sarah Bielek hat das überhaupt nichts angehabt und das war also wirklich eine ganz erwachsene Leistung von Sarah Bielek und ich würde dann auch sagen, dass ich vielleicht ihr keinen Top 10 zutraue, aber dass ich ihr zutraue, dass sie durchaus in die Top 20, Top 30 vordringen kann.
Ja, also wahrscheinlich kann sie sich nicht permanent dort festsetzen. Wir haben halt in den letzten Jahren auf der WTA-Tour schon gesehen, dass sich größere Spielerinnen eher oben halten. Es gibt immer wieder Ausnahmen. Ash Barty war natürlich auch sehr klein. Mhm. Aber im Moment wird das Damen-Tennis schon von fantastischen Athletinnen und großen Spielerinnen dominiert. Das kann man einfach nicht anders sagen. Und da wird Bielek halt in vielen Matches einen Power-Nachteil haben. Und es gibt Wege, damit umzugehen. Und zum Beispiel hier auch im Finale war es ja nervenstark. Sie lag im Tiebreak 2-4, meine ich, hinten, zieht den noch, holt sich dann relativ schnell 10 Punkte im zweiten Satz, um da so ein bisschen mit fortzuziehen. Und sie war wahrscheinlich zu gut für die Challenger-Tour, ist eben wahrscheinlich keine 500er-Siegerin. Aber dass sie sich jetzt einigermaßen langfristig in den Top 50 festsetzt, halte ich auch für möglich. Und ich glaube, sie ist jetzt die dritt- oder viertbeste Tschechin im Moment im Ranking. Das wird sie wahrscheinlich nicht bleiben. Dafür kommen einfach viel zu viele nach. Aber natürlich für sie trotzdem ein cooler Moment. Und wir können ja auch sagen, Ostrava, mit den drei Ausrufezeichen reden wir gleich noch drüber, wo quasi keine Tschechin am Start war und gefühlt auch niemand im Publikum. Und dann kommt eine Tschechin und gewinnt das Turnier in Abu Dhabi. Das ist natürlich schon ein bisschen kurios.
Es ist schon erstaunlich, wie sehr und wie viele Nachwuchsspielerinnen aus Tschechien kommen. Die Frovietova-Schwestern haben im Moment ein kleines Loch bzw. ein kleines Tief, haben noch nicht so ganz die Umstellung geschafft auf die Haupttour. Aber Teresa Valentova zum Beispiel, die hat ja auch bei den Australian Open schon für Furore gesorgt. Nicola Bartunkova, das ist eine unglaubliche Tiefe und das sind nicht alles die Spitzenspielerinnen oder alles Top-Ten-Spielerinnen oder so. Aber die Tiefe, gerade im tschechischen Tennis, ist nach wie vor unglaublich beeindruckend, wie ich finde.
Ja, ich habe kurz hier das Race für die unter 21-Jährigen bei den Damen aufgemacht. Da haben wir unter den Top 50 alleine Bielek, Valentova, Bartunkova, Frovirtova, wenig dahinter kommen dann schon. Ah, Pohankova ist eigentlich Slowakin, aber glaube ich auch in Tschechien teilweise ausgebildet worden. Wir haben noch Valmanova, sagt man jetzt ehrlicherweise noch nichts.
Valmanova.
Es ist wirklich vollkommen erstaunlich. Und natürlich kann keiner zusichern, dass das alles zukünftige Grand-Slam-Siegerinnen sind. Aber es ist verglichen mit allen Nachbarländern in Europa einfach absolut erstaunlich, wie eine Fabrik dort steht und alle 3 Jahre einfach 3 neue ausspuckt.
Ja, man muss nur an die Haustür klopfen und herauskommt eine 16-, 17-jährige Spielerin, Tennisspielerin, die einfach fantastisches Tennis spielt. Kovacova-Schwestern haben ihre Seniorinnen doppelt bei den Australian Open gewonnen. Also es ist wirklich herausragend und mir kann momentan vom DTB niemand erzählen, was Tschechien richtiger macht als das deutsche Tennis und als das deutsche Nachwuchstennis. Da bin ich noch auf der Suche nach Antworten beim Deutschen Tennisbund. Mal gucken, ob sie mir in den nächsten Monaten in irgendeiner Weise genannt werden, diese Antworten. Sarah Melek hat also dieses Turnier gewonnen und dann können wir mal hier über Ekaterina Alexandrowa sprechen, die durch ihren Finaleinzug jetzt hier wieder in die Top 10 vorgestoßen ist, zurück in die Top 10 vorgestoßen ist. Und sie hat dem Turnier so ein kleines bisschen ihren Stempel aufgedrückt. Dajana Jastremska in ihrer ersten Runde besiegt mit 6-3, 6-0. Dann Alexandra Eala vor vollem Haus in Abu Dhabi, das müssen wir dann auch nochmal festhalten, 6-3, 6-3 gewonnen. Dann gegen Hayley Baptiste dieses unglaublich enge Match gewonnen, 3-6, 7-6, 6-3. Und dann hat sie im Finale jetzt gegen Bellek verloren. Für Alexandrova sind das diese Turniere, da möchte man sagen, das ist ja Home-Turf. Das ist ein Heimspiel für sie immer. So ein Turnier, WTA 500, sie ist die an zwei gesetzte Spielerin. Da beißen sich die meisten anderen Spielerinnen die Zähne aus.
Ja, und zeitgleich ohne wird es halt nichts mit den Top 10. Also das ist ja ihr Ticket in die Top 10 hinein. Und auch immerhin schon das 13. Finale, viele 500er. 4 in Folge jetzt allerdings verloren, alle über die letzten 12 Monate gewesen. Das wird sie, denke ich, schon ein bisschen wurmen, weil sie hat jetzt natürlich eine gewisse Konstanz erreicht, aber so die ganz großen Momente, die bleiben ihr noch verwehrt, sei es beim Grand-Slam-Turnieren oder wirklich mal ein großes Turnier gewinnen. Unmöglich ist es nicht. Auf der anderen Seite, sie wird langsam ein bisschen älter, ist auch schon über die 30 gegangen und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie das Jahr wieder in den Top 10 beendet. Aber wenn sie so weitermacht, wird sie vermutlich zumindest irgendwo um die 15 einlaufen.
Ja, aber das ist schon eine beeindruckende Karriere, die sie sich zusammenschraubt, oder? Ich meine, das ist jetzt nicht das Tennis, wo man sagt, das lockt dann die Tausenden hervor und so weiter. Das ist wirklich, wirklich enorm gutes Tennis. Das ist nicht das hübscheste Tennis. Aber ich bin wirklich beeindruckt, was sie sich für eine Karriere da zusammenschraubt.
Ja, es ist halt einfach wirklich, ihr fehlen die großen Momente, ne? Aber davon ab ist es auf jeden Fall beeindruckend. Vor allem, wenn wir gucken, ich mache jetzt nochmal die Liste auf mit den Finals, die sie erreicht hat. Bis Mitte 2022 hatte sie 3 Finals erreicht. Zudem hat sie 11 weitere erreicht. Und da ist wirklich nichts Großes drunter. Das sind dann so Rossmalen und Linz, Monterey, Ningbo, Abu Dhabi, also so ein bisschen die Nebendarstellerinnen unter den Turnieren, aber es sind fast alles 500er Turniere und da macht man natürlich Punkte. Problem ist, wir haben es schon zigmal angesprochen, aber stimmt halt einfach, bei den Grand Slams läuft nichts, auch dieses Mal wieder in der ersten Runde raus und ab und an kommt natürlich mal was, aber noch nie ein Viertelfinale, das ist halt einfach ein Problem. Jetzt allerdings, und da wird es natürlich interessant, sie hat aus dem letzten Jahr 3 Achtelfinals zu verteidigen, French Open bis US Open. Und wenn ihr das nicht gelingt, fällt sie raus. Aber auch so mit Abstand die beste Karrierephase.
Ekaterina Alexandrowa also hier im Finale unterlegen. Und ich würde ganz gerne noch ein Wort über Hayley Baptiste verlieren, weil über die haben wir lange nicht gesprochen, beziehungsweise ganz selten gesprochen. Sie ist jetzt so langsam unter den Top 50 und hat hier das Halbfinale erreicht, unter anderem mit einem bemerkenswerten Sieg gegen Ludmila Samsonova, 6-2, 4-6, 6-4. Da wird sich Samsonova, die heute auch wieder in Doha eine ganz, ganz krassen, knappe Niederlage hinnehmen musste, wird sich auch noch länger darüber ärgern. Vorher gegen Emma Navarro in 3 Sätzen gewonnen. Hayley Baptiste ist so langsam auf dem Radar aufgetaucht, gerade was Top 50 angeht. Ich glaube, dass es nicht viel weiter geht, aber sie ist schon eine Spielerin meiner Meinung nach, die die Großen dann auch ärgern kann, weil sie nämlich ein ziemliches Power-Tennis spielt. Ich glaube nur, dass es dann so ein bisschen daran mangelt, wie sie sich bewegt.
Ja, da war ihre Schwester im Geiste, Frau Tauson, ja hier auch im Halbfinale. Das ist, also sie hat ein bisschen variableres Spiel, Tauson hat den besseren Aufschlag. Und du sagst Baptiste, Baptiste, ich hätte jetzt Baptiste gesagt, ich vermute, wir werden es so schnell nicht rausfinden. Und
Der Kollege von der BBC bei den Australian Open hat immer Hayley Baptiste gesagt, deswegen habe ich...
Frau Baptiste. Ja, also das Ding ist, und da, darum war das Resultat hier wichtig, sie hat diesem Jahr schnell ziemlich viele Punkte zu verteidigen. Sie war nämlich auf dem Sand gut, auf langsamen Belegen gut. Und da hat sie einen Großteil ihrer Punkte geholt. Und das steht bald an, unter anderem Achtelfinale bei den French Open, aber auch generell in der ganzen Sandplatzsaison. Und daher war das jetzt hier, glaube ich, wichtig. Und das ist so ein Fall, da bin ich gespannt, ob die sich unter den Top 50 hält oder ob die dann doch wieder ein bisschen zurückfällt. Da war jetzt die Punkte wichtig, aber es ist nicht so, dass sie bisher es geschafft hat, über eine Saison zu dominieren, sondern die hat eher fleißig Punkte gesammelt wie so ein Eichhörnchen. Ob es für viel mehr reicht, mal gucken. Also wie gesagt, ähnliche Probleme wie Tauson. Und da braucht man normalerweise schon ein herausragendes Surf, um noch ein bisschen weiter nach oben zu kommen.
Ich erinnere mich an ein Match von ihr letztes Jahr bei den Australian Open gegen Laura Siegemund. 4-6, 7-5, 6-4 für Laura Siegemund. Darfst tippen, wie lange das dauerte?
3 Stunden 17.
3 Stunden 16, stark. Also Hayley Baptiste hier im Halbfinale und das Turnier gewonnen hat Sarah Bielek. Wir haben noch zwei weitere Turniere und da fangen wir dann gleich mal an mit dem Turnier mit den drei Ausrufezeichen. In Ostrava wurde gespielt. Ostrava durchaus ein renommierter Ort für Frauentennisturniere, gab es dann auch schon mal Sandplatzturniere etc. Also Ostrava hat auch eine schöne große Halle, leider waren da nicht genug Leute. War Tatjana Maria an eins gesetzt, es war Emiliana Arango an zwei gesetzt und du hast es schon gesagt, die Tschechinnen waren weit und breit nicht zu sehen. Und gerade das hätte man schon gebraucht, um die Halle so ein ganz kleines bisschen zu füllen. Am Ende haben das Finale Katie Bolter und Tamara Korpacz erreicht. Und für Katie Bolter ist es der vierte Turniersieg in ihrer Karriere. Und sie hat das Finale mit 5-7, 6-2, 6-1 gewonnen. Sie hat es verdient am Ende gewonnen. Den ersten Satz konnte Korpacz noch gewinnen und konnte das nach 4-5 Rückstand und Break-Rückstand noch die nächsten drei Spiele gewinnen. Aber Bolter hat am Ende hier gezeigt, dass sie die stärkste Spielerin war. Bolter hat ein katastrophales Jahr 2025 erlebt, wo sie aus den Top 100 rausgefallen ist, wo sie viele Verletzungen hatte, viele kleinere Verletzungen, wo sie auch nicht gut gespielt hat, wenn sie gespielt hat, viele Erstrundenniederlagen hatte. Das war auf jeden Fall jetzt ein Schritt in die richtige Richtung. Ich hatte noch im Vorfeld bei der Recherche für das Finale, weil ich es bei Sky kommentiert habe, hatte ich noch ein Interview mit Jelena Dokic gelesen und Katie Bolter ist ja dadurch, dass sie mit Alexi Menor verlobt ist, ja schon quasi adoptiert von den Australiern und Jelena Dukic hatte zu ihr gesagt oder hatte über sie gesagt, ja, eigentlich müsste sie jetzt mal viele kleinere Turniere spielen, um einfach mal wieder ein paar Siege zu haben. Derzeit ist erstmal abgehakt und sie ist in den Top 100 wieder zurückgekehrt.
Ja, und das war, glaube ich, ein Turnier, was für viele günstig war, weil es ein de facto ein 125er Feld in einem 250er Mantel war. Heißt, gibt mehr Punkte, gibt mehr Geld. Aber hier für Bolter waren natürlich vor allem die Punkte interessant. Du hast schon gesagt, sie ist weit zurückgefallen, außerhalb der 120 gewesen, ist jetzt wieder in den Top 80, meine ich, zurück. Und man hat relativ schnell gesehen, vom Leistungsniveau her war sie hier über allen. Es gibt natürlich welche, die in ihrer Karriere schon mal mitgehalten haben. Maria Golubic ist vielleicht jemand, vielleicht noch eine Schramkova, aber an sich war das, was sie geboten hat, halt schon klar über dem, was die anderen im Angebot hatten. Und sie hat 6 Breakbälle über das ganze Turnier zugelassen, hat kaum überhaupt mal Probleme beim Aufschlag gehabt.
Drei davon gegen Tamara Korpacz.
Ja, und auch da war dann ja im zweiten und dritten vor allem der Aufschlag der Unterschied. Mhm. Also Korpacz gut hinterm zweiten Aufschlag, wir können gleich noch über sie reden, aber hinterm ersten, also viel weniger Land gesehen als Bolter. Und Bolter ist ja eine, die ein tolles Grundlinienspiel hat. Der Aufschlag ist manchmal ein bisschen wackeliger, die natürlich in einer gewissen Weise größer gemacht wird, als sie ist. Einfach dadurch, dass sie aus Großbritannien kommt und die Presse das dann halt so mitträgt. Aber an sich ist sie schon eine, die in die Top 40 gehört. Und das Grundlinienspiel hat, um oben mitzuhalten, wenn jetzt auch nicht die Spielerin zu besiegen. Aber wie häufig sehen wir, dass dann so jemand kommt und dann so durch so ein Turnier wirklich durchflügt?
Michael Joyce ist jetzt ihr neuer Trainer an ihrer Seite und der hat ja durchaus Renommee dann auch im Frauentennis. Sie hat gleich gesagt, das hat ganz gut funktioniert mit ihm und ich habe ein gutes Gefühl da mit ihm und das erste Turnier war es jetzt, was die beiden zusammen gearbeitet haben, ich glaube bei den Australian Open auch schon. Das hat auf jeden Fall hier richtig, richtig gut funktioniert. Was mir ein kleines bisschen sauer aufgestoßen ist, war, als ich dann auch für das Finale recherchiert habe, Tamara Korpacz spielt gegen die bekannteste Verlobte des Welttennis. Da habe ich gedacht, ach, dann bleibe ich dann lieber beim Sportlichen.
hat das eine Zeitung aus Deutschland gesagt.
Ja, aber nicht die, die du vermutest. Eine andere hat das gebracht. Ja, ja. Nicht die, wir alle vermuten. Es war jemand anders. Auf jeden Fall, Käthe Bolter hat dieses Turnier gewonnen mit Siegen über Lucia Havlíčková, das ist auch eine Tschechin, über die wir eben gesprochen haben. In drei Sätzen danach keine Probleme. Viktoria Golubic 6-2, 6-2, Linda Frovirtova 6-3, 6-2, Katie Wolinetz 6-1, 6-3 und dann im Finale gegen Tamara Korpatsch, die sich tapfer gewehrt hat. 5-7, 6-2, 6-1 am Ende das Ergebnis für Katie Bolter. Aber lass uns über Tamara Korpatsch sprechen. 2023 hatte sie ihren einzigen WTA-Titel gewonnen, damals in Cluj. Dieses Jahr stand sie im Finale und sie hat eine sehr emotionale Rede nach dem Finale gegeben. Sie hat gesagt, ach, das hätte ich schon gerne gewonnen, dieses Turnier. Hatte dann auch Katie Bolter gedankt, weil sie gesagt hat, eigentlich habe ich wirklich schlecht gespielt, aber du hast mich schlecht aussehen lassen. Daran lag es dann wohl. Korpatsch hat ein richtig, richtig gutes Turnier gespielt. Gegen Anasiskova in der ersten Runde auch aus Tschechien 6-4, 6-4. Dann gegen die an zwei gesetzte Emiliana Arango 6-3, 6-4. Katie McNally beim 6-4, 6-2 keine Chance gelassen. Und dann im Halbfinale gegen Diane Paris gewonnen 6-4, 6-4. Das sind die Spielerinnen und das sind die Gegnerinnen in ihrer Gewichtsklasse. Die hat sie besiegt und die hat sie teilweise wirklich mit gutem Tennis besiegt. Aus ihr wird höchstwahrscheinlich keine Top 50, Top 30 Spielerin mehr, aber sie ist jetzt wieder knapp an den Top 100 dran und knapp daran wieder da, bei den Grand Slams in die Hauptfelder zu kommen und ich glaube, das sollte auf jeden Fall nach wie vor ihr großes Hauptziel weiterhin sein.
Ja, dritter Frühling, kann man nicht anders sagen. Also es hat ja ein bisschen gedauert bis zum zweiten Frühling, bis sie wirklich so den Durchbruch geschafft hat und dann hat sie sich 1,5 Jahre oben, also in den Top 100 halten können, ist dann rausgefallen und hat dann seit dem letzten Herbst nochmal so richtig aufs Gas gedrückt, hat bei einigen größeren Challengern, interessanterweise vor allem auch in der Halle, gute Resultate gehabt und dann jetzt hier eben ins Finale eingezogen und wirklich das Maximum rausgeholt aus dem, was hier möglich war. Und ich denke, die allermeisten werden mit ihr keine Halle assoziieren, weil sie einfach am Ende vom Sand kommt und eine Return-dominante Spielerin ist. Aber sie hat das hier gemacht, wie sie es häufig in ihren guten Phasen gemacht hat. Sie hat sich durchgebissen und durchgekämpft, auch gegen Spielerinnen, die ihr vielleicht erstmal in gewissen Aspekten überlegen sind. Und sie hat vor allem bis aufs Finale unglaublich gut returniert. Und sie ist sicherlich so außerhalb der Top 100 eine der besten Return-Spielerinnen, die es gibt. Ihr Aufschlag ist halt jetzt nicht so herausragend. Aber mit dem Return macht sie viel, nutzt ihre Spannweite, nutzt, wie gut sie sich bewegen kann. Und das war für sie ein Top-Auftritt. Und die Chance ist sehr hoch, dass sie die nächsten drei Grand-Slam-Turniere im Hauptfeld wird spielen können. Und dann eigentlich jetzt bis zum Herbst fast einen Freischuss hat, einfach weil sie so viele Punkte seitdem geholt hat.
Was mir imponiert hat, war in dieser Woche, wie gut sie in der Defensive ist. Das ist eine Spielerin, die nicht wirklich auffällt und die auch nicht damit auffällt, dass sie die absoluten Powerschläge hat, aber wie sie in der Defensive ist, wie sie viele Bälle erlaufen kann, wie sie einfach erstmal ihrer Gegnerin das Spiel aufzwingt, dass die noch einen Ball mehr schlagen muss. Das ist etwas, was sie in den Top 100 beziehungsweise im Dunstkreis der Top 100 halten lässt und hält. Und das ist schon herausragend.
Ja, also da hat zum Beispiel McNally geschlagen, die ja auch einfach immer wieder ins Netz gekommen ist, die eine gute Offensivspielerin ist, die vielleicht keine herausragende Offensivspielerin ist. Und Korpatsch hat sie halt einfach auflaufen lassen. Und Korpatsch ist ziemlich wankelmütig in ihren Leistungen. Ich glaube, es hängt aber auch davon ab, dass sie eben nicht so viel Offensive im Angebot hat und deswegen viel auf ihre Fitness setzen muss, darauf wirklich körperlich in Topform zu sein, um dann eben aus der Defensive diese Arbeit zu leisten. Und sie hat halt nicht den Aufschlag, wie jetzt zum Beispiel McNally, um sie einfach durch Matches locker durchzuservieren. Und von daher denke ich auch, das Maximum ist so irgendwo zwischen 70 und 150, aber traue ich ihr schon noch zu, sich da 2-3 Jahre zu halten.
Platz 71 war ihre höchste Platzierung in ihrer Karriere. Lass uns noch gerade einmal über Diane Paris sprechen, weil über die, glaube ich, haben wir noch nie gesprochen. 2019 war sie die Nummer 1 der Juniorinnen-Weltranglisten und hat diesen Sprung in die Haupttour, hat sie nicht so richtig gepackt. Und ich glaube, vielen würde sie auffallen aufgrund ihres Spieles. Sie schlägt die Rückhand einhändig und sie hat einen tollen Topspin. Das sieht alles sehr ästhetisch aus. Es ist vermessen zu sagen, es bringt noch nicht so richtig viel, aber es bringt sie einfach noch nicht in diese Ranking-Regionen, die sie, glaube ich, sich selber auch, in denen sie sich selber auch sieht.
Ja, wir müssen gleich auch noch kurz über die andere Halbfinalistin sprechen. Ja. Da habe ich eine sehr lustige Statistik am Start.
Bitte.
Paris, dahingehend natürlich fast ein bisschen dem französischen Klischee entsprechen, dass sie wirklich eine Ästhetin ist. Und dass es aber so ein bisschen zahnloses Tennis ist. Und sie ist vor allem eine für die Sandplätze, hat dann ja auch gefühlt jedes Jahr bei den French Open irgendein spannendes, interessantes, stimmungsstarkes Match. Ja. Und ist häufig auf größeren Challengern unterwegs. Davon gibt es ja gerade in Frankreich viele im 125er-Bereich. Ist da dann auch eine, die durchaus gute Resultate zieht. Entschuldigung, oder bei den kleineren WTA-Turnieren. Aber es ist zahnlos. Ne? Und sie hat jetzt hier gut aufgeschlagen, viele Asse drin gehabt. Das ist sonst auch nicht so ihr Ding. Aber sie lässt mich jetzt schon so ein bisschen zurück, wo ich denke, du musst schon irgendwas noch in dir finden, damit du dich da oben in irgendeiner Form etablieren kannst.
Ja, es ist tatsächlich so. Und sie hat einige stimmungsvolle Matches gehabt. Du hast es gerade gesagt. Jelena Svitolina zum Beispiel 2024 bei den French Open. Mira Andreeva hat sie 2023 bei den French Open gegengespielt, gegen Sloane Stephens. Also sie hatte tatsächlich auch Matches, 22 gegen Barbora Krejcikova. Sie hatte gerade bei den French Open immer so Matches, dann ist natürlich das Publikum, geht richtig aus dem Sattel und die unterstützende Spielerin, die ästhetisch das Tennis spielt und so weiter. Da ist sie tatsächlich in ihrem Element, aber zu mehr hat es im Moment noch nicht so richtig gereicht. Und 119. im Moment in der Weltrangliste, sie war im Oktober 24 schon mal unter den Top 50. Das wird ihr Ziel sein, um wieder zurückzukehren. Aber ob das so gelingen wird, vielleicht muss sie da noch was in sich finden. Und jetzt bitte deine Statistik zu Katie Bodinets, die natürlich, und das haben wir selten, darüber haben wir selten gesprochen oder nie gesprochen, die natürlich dann auch noch einen perfekten Namen als Tennisspielerin hat.
Ja, und wirklich eine fast perfekte Statistik hier für die letzten 52 Wochen hin gelegt hat. Also sie ist eine, die kommt auch eher aus der Defensive, ist eine, die versucht, sehr viele Aufschläge reinzubekommen, weil der Aufschlag halt wirklich sehr harmlos ist. Aber sie hat übers letzte Jahr, wenn sie weniger als 50% der Return-Punkte gewonnen hat, eine Bilanz von 1:26. Aber wenn sie mehr als 50% der Return-Punkte gewonnen hat, hat sie eine Bilanz von 38:1.
Stark.
Und das ist halt wirklich komplett kurios, weil natürlich die meisten Spieler und Spielerinnen gewinnen mehr Matches, wenn sie bei 50 gehen und unter 50 verlieren sie mehr Matches. Aber man sieht selten so einen krassen Kontrast. Und das zeigt aber auch auf, wo irgendwie ihre natürliche Barriere ist, weil es einfach genug Spielerinnen gibt, die sie so schnell in die Defensive drängen oder der Aufschlag so gut ist, dass sie komplett chancenlos ist. Aber sie arbeitet halt viele Spielerinnen weg, die auf der Challenger-Tour unterwegs sind oder die nicht den tollen Aufschlag haben. Und es ist aber wirklich, ich vermute sowas sieht man selten in der Ausprägung.
Dann lass uns jetzt nochmal gerade über das Turnier in Cluj-Napoca sprechen. Und wo wir vorhin schon über 2016 und Leipzig gesprochen haben, wir waren im April 2016 dann auch noch in Cluj-Napoca, genau in der Halle, in der da heute gespielt worden ist. Und das ist unsere erste gemeinsame Auslandsreise damals gewesen. Für mich damals auch die erste Auslandsreise als quasi Tennisjournalist. Es war eine fantastische Woche. Cluj ist toll. Die Leute sind da ganz, ganz großartig und sehr tennisbegeistert. Ion Tirek war wieder da in dieser Woche und das Turnier hat Sorana Kirstea gewonnen, die Ende des Jahres ihre Karriere beenden wird. Und sie hat vor heimischem Publikum dieses Turnier gewonnen. Im Finale gegen Emma Raducanu, die ihr allererstes WTA-Finale seit den US Open 2021 gespielt hat. Kirstea gewann mit 6:0 und 6:2. Das war überhaupt keine Geschichte, beziehungsweise keine spannende Geschichte. Sie hat vorher gegen Darius Nigo schon 6-0, 6-3 gewonnen, 6-1, 6-0, 7-5, 6-4 gegen Anastasia Potapova, 6-1, 6-0 gegen Tamara Sidancek und in der ersten Runde gegen Kamila Rachimova mit 6-4, 6-4. Das war ein Durchmarsch, wie er hätte beeindruckender nicht sein können für Sorana Kirstea.
Ich glaube übrigens, Ion Tiriac war nicht umsonst da. Ich bin des Rumänischen nicht mächtig, aber das Internet hat mir geholfen, zu bestätigen, dass sie, glaube ich, mit ihrem Sohn, mit seinem Sohn zusammen ist.
Ah!
Sie, glaube ich, wie formuliere ich das jetzt? Ich glaube, man bewegt sich auch in ähnlichen politischen Kreisen. Teilt eine ähnliche Weltsicht.
Na gut.
Würde es jetzt niemanden hier zu positiv auslegen, wenn ich das sage. Ist alles im Bereich des Spekulativen, aber ich glaube, ich liege nicht wirklich daneben, aber eine Sache können wir rausholen. Wann glaubst du, war das erste Finale von Kirstea auf der Tour?
Also sie war schon sehr, sehr lange. 2010?
2007.
2007 sogar, ja.
Ja, fast 20 Jahre. Das ist natürlich schon beeindruckend. Vierter Titel hier geholt. Unglaublich gut serviert die ganze Woche. Hat er nochmal wirklich so ein bisschen zugelegt über das letzte Jahr. Und ich habe mich immer gefragt, warum. Dann heute ein bisschen die Zahlen gewälzt und es fällt einfach auf. Der Aufschlag ist besser geworden. Sie schlägt vergleichsweise viele Asse. Auch in dem Turnier war das hier einfach richtig gut. Und früher kam sie über die Grundlinie und war eben wirklich eine so aus dieser Generation Hop oder Top von der Grundlinie. Ist da, hat das ein bisschen zurückgefahren, aber hat wirklich nochmal in ihren 30ern, und sie ist 36 oder 37, wirklich nochmal beim Aufschlag zugelegt. Und hier hat man es gesehen und für sie natürlich die perfekte Woche. Heimturnier zu gewinnen, das war vorher, glaube ich, nur Halep noch irgendwem gelungen, dass sie es jetzt auch geschafft hat, ist für sie natürlich eine super Sache.
Auch schön, dass sie positive Schlagzeilen geschrieben hat, nachdem sie bei den Australian Open, als sie gegen Naomi Osaka ausgeschieden war, so ein bisschen wie die etwas beleidigte Verliererin aussah, nachdem der Handshake eher frostig ausgefallen war gegen Naomi Osaka nach dem Zweitrundenmatch. Aber sie hat in den letzten Wochen und Monaten einfach wirklich sehr gutes Tennis nochmal gespielt. Halbfinale in Osaka letztes Jahr im Oktober, als sie dann im Halbfinale Leila Fernandes unterlag. Cleveland hat sie das Turnier gewonnen als Qualifikantin damals gegen Ann Lee. Also das ist schon, also die Spätphase und das Spätwerk von Sorana Kirstea ist wirklich beeindruckend und sie hat hier dieses Heimturnier gewonnen. Und sie hat es gewonnen gegen Emma Raducanu. Ich habe es gerade gesagt, sie hat zum ersten Mal wieder das Finale eines WTA-Turniers erreicht. Im Finale komplett chancenlos gewesen. Vorher hatte sie gegen Alexandra Oleinikova gewonnen, 7-5, 3-6, 6-3, 6-0, 6-4 gegen Maja Chwalinska, dann gegen Kaya Juvan 7-5, 6-1 gewonnen und gegen Grete Minnen 6-0, 6-4. Das war eine gute Woche für Emma Raducanu. Sie hat sich von ihrem Coach Francisco Rojic nach den Australian Open getrennt. Seitdem sie die US Open gewonnen hat, hat sie jetzt 9 Coaches verschlissen. Und irgendwann möchte man fragen, vielleicht liegt es nicht nur am Trainer.
Naja, also es wurde uns ja zwischendurch durchaus als Strategie verkauft, von jedem das mitnehmen, was er im Angebot hat und dann zum nächsten wechseln. Dann gab es ja durchaus mal Richtungswechsel, wo sie gesagt hat, nein, nein, jetzt soll jemand länger dranbleiben. Mhm. Aber dann ist doch niemand länger geblieben. Das mit Roig sah am Anfang ganz gut aus. So wie ich das nachvollziehen konnte in britischen Medien, gab es aber so ein bisschen Unstimmigkeiten während der Australian Open, weil er ja ihr so ein bisschen längere Schwünge geben wollte, damit sie auf langsameren Belegen ein bisschen besser das bewältigen kann. Und sie war damit aber unzufrieden und da schien fast einen öffentlichen Streit bei den Australian Open darüber zu geben, ja, den Roig dann verloren hat. Und ja, ich meine, für sie erstmal natürlich super ein Finale erreicht. Man kann sagen, sie ist halb Rumänin, also für sie dann doppelt eine super Geschichte. Ich hatte auch das Gefühl, dass sie das wirklich sehr genossen hat. Aber man hat dann auch im Finale gesehen, wo so ein bisschen die Probleme sind. Sie weiß, die Geschwindigkeit der Gegnerin fantastisch zu nutzen. Und das hat man im letzten Jahr auch gesehen, als ihr zum Beispiel gegen Sabalenka diese 2 tollen Matches gelungen sind. Aber sie hat nicht genug Power, vor allem auf der Vorhand. Und da wollte Roig ran und kann ja verstehen, dass er ran wollte, aber wahrscheinlich ist das nicht Raducanus Spiel, weil sie, glaube ich, auch nicht den Körper hat, um jetzt das zu versuchen, über physisch dominierend zu lösen. Und dann guckt man hier und sieht, im ersten Satz hat sie irgendwie gegen Kirstea einen Winner. Und das sieht man halt zu häufig. Wir haben jetzt ein paar Mal drüber geredet. 4 Winner im Match, 6 Winner im Match. Das ist nicht genug für die Weltspitze. Und das war jetzt, müssen wir wahrscheinlich langsam ehrlich sein, ein fantastischer Lauf damals, wo sie alle ein bisschen überrascht hat. Ich glaube nicht, dass es nochmal kommt. Ich habe sie, glaube ich, auch 2 Mal in unseren Jahresvorschauen die Top 10 vorausgesagt. Das werde ich auch nicht mehr tun. Aber wenn sie gesund bleibt, ist sie vermutlich schon eine Kandidatin, um sich länger in den Top 30 zu halten.
Lass dich bitte nie davon abhalten, Bold Predictions zu machen, was unsere Jahresrückschau und Jahresvorschau ist. Was bitte?
Ich glaube nicht mehr zu Raducanu.
Ja, gut, darauf können wir uns einigen. Emma Raducanu war aber hier im Finale gewesen in Cluj-Napoca und das war für sie dann eine sehr, sehr gute Geschichte. Ein Wort noch zu Alexandra Oleinikova. Über die hatten wir kurz gesprochen bei den Australian Open, als sie gegen Madison Keys verloren hatte, ein tolles Match abgeliefert hatte, hinterher bei der Pressekonferenz dann einen Auftritt hatte, wo sie darüber gesprochen hat, dass sie für die Ukraine, für die Frauen und Kinder in der Ukraine Geld sammelt, unter anderem dann auch für die Einheit, für die Armeeeinheit ihres Vaters, der im Russlandkrieg im Moment dann auch unterwegs ist. Sie hat hier das Halbfinale erreicht mit tollem Tennis und ich glaube nach wie vor nicht, dass das Tennis wirklich sehr, sehr groß erfolgreich sein wird. Aber ich gebe ganz offen zu, ich drücke ihr sehr die Daumen. Sie ist ein absoluter Farbtupfer und das meine ich wörtlich, weil sie hatte auch hier in dieser Woche wieder solche entfernbaren Gesichtstattoos. Ich drücke ihr alle Daumen, dass sie möglichst viel erreichen kann mit ihrem Spiel und mit ihrem Tennis und mit ihrer Stimme, die sie hat.
Ich glaube es übrigens, wenn ich es richtig gelesen habe, das erste Mal seit 1991, dass im selben Turnier zwei Ukrainerinnen das Halbfinale erreichen. Mhm. Weil die andere war Daria Schnigur, die jetzt ein bisschen andere Erscheinung ist als Olinkova.
Deutlich andere Erscheinung, ja.
Ja, und Olinkova hat ja ein kurioses Spiel. Also sie arbeitet ja ganz viel mit Mondbällen, ja, mit Tempowechseln. Die hat sie fast ein bisschen was Bublikhaftes in ihrer Art. Holt glaube ich auch ab und dann mal gerne den Unterarm Aufschlag raus und hatte ja hier eine komplett kuriose Partie im Viertelfinale, wo sie 21 von 23 Breakbällen abgewehrt hat. Ich meine, dass das sogar ein Rekord war irgendwie für die WTA. Ich hatte es dann aber nicht nochmal gegengecheckt. Dürfte nicht häufig vorgekommen sein. Ist ja eine Quote irgendwo um die 95%. Ich glaube nicht, dass es viele jemals in ihrer Karriere schaffen, 95% der Breakbälle abzuwehren. Und wahrscheinlich ist sie eher eine für die größeren Challenger oder kratzt mal an sowas dran, aber ich sehe es auch nicht eigentlich als das große Erfolgsrezept, wo sie sich jetzt Jahre da oben wird halten können.
Ja, wie gesagt, also ich gönne ihr jeden Erfolg, ich gönne ihr wirklich alles. Sie möge bitte dann auch ihre Stimme erheben, die sie hat, und es reicht nicht nur, dass Elina Svitolina diesen Kampf aufnimmt, es braucht Marta Kostyuk, es braucht die anderen Spielerinnen, es bräuchte eigentlich auch noch einen männlichen Aspiranten dafür, aber ich drücke ihr wirklich alle Daumen und mit ihrem Spiel und mit ihrer Erscheinung ist sie, da ist sie ein Farbtupfer in diesem Welttennis. Das waren die Frauenturniere, die wir in der letzten Woche hatten. Drei Frauenturniere. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir darüber sprechen, wie der Davis Cup abgelaufen ist in dieser Woche. Und ganz untypisch gab es während dieser Davis Cup Woche auch ein ATP 250 Turnier in Montpellier vor fast immer ausverkauftem Haus. Das alles gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis Talk.
Homewood, Kalifornien. Ein Sommerabend am Lake Tahoe. Ein Ehepaar geht ins Bett, allein im Haus, glauben Sie. Doch da ist noch jemand. Ein Mann, der sich vor Stunden hineingeschlichen hat. Und der wartet. Minuten später fallen Schüsse. Der Täter flieht und zwei Jahre lang hat dieser Mord keinen Namen. Bis sich zeigt, der Täter kommt aus der eigenen Familie. Ein ehemaliger MLB-Spieler, der alles hatte und alles verloren hat. Was bringt einen Mann dazu, seine Schwiegereltern zu töten? Tatort Sport, der Fall Dan Serafini. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Das deutsche Davis Cup Team hat die zweite Runde erreicht. Gegen Peru gab es einen niemals gefährdeten 4:0 Sieg. Es war von vornherein klar, dass das deutsche Team Favoriten waren und sie haben ihre Favoritenrolle ausgenutzt, auch ohne Alexander Zverev, der nach den Australian Open jetzt nicht nur den Davis Cup nicht spielt, sondern auch in Rotterdam in dieser Woche jetzt nicht spielen wird. Jannik Hanfmann, Jan-Lennard Struff, Kevin Kravitz, Tim Pütz, die sorgten für die drei Punkte, die es brauchte gegen überforderte Peruaner, das muss man fast schon so sagen. Justin Engel sorgte dann für den vierten Punkt gegen Gonzalo Bueno. Wir müssen, glaube ich, gar nicht über die Einzelmatches groß sprechen. Das Erste, worüber ich sprechen wollen würde, es fand wieder im Castello in Düsseldorf statt. 3.300 Menschen passen da rein und es war der letzte Ort, bevor auf der Welt quasi das Licht ausgemacht worden ist, damals vor Corona. Ich weiß noch, dass ich damals da war beim Spiel gegen Belarus und man uns dann die ganze Zeit gesagt hatte, ja, es kann jetzt hier gleich jemand von der Stadt reinkommen und uns sagen, hier, wir müssen alles dicht machen. Das war wirklich in der Woche, bevor dann Corona dann direkt für den ersten Lockdown gesorgt hat. Nach 5 Jahren wurde wieder dort gespielt. Es war ausverkauftes Haus, aber wir müssen auch sagen, es war ansonsten fernab von jeder Öffentlichkeit, weil die TV-Übertragung, oder es gab keine TV-Übertragung, es gab nur im Stream bei tennis.de dieses Match zu sehen. Und ja, das ist schon schade für so einen Wettbewerb.
Ja, ich war damals auch mit dir da und erinnere mich auch noch daran, dass sich alle die Hände sehr schön immer desinfiziert haben.
Genau.
Und das als die große Lösung gesehen wurde. Ich hatte dir vor der Sendung die Frage gestellt, gab es jemals eine Davis Cup Partie der Deutschen, sagen wir mal in den letzten 40, 50 Jahren, die so wenig Aufmerksamkeit bekommen hat? Ist dir was eingefallen?
Nee, also sie hatten in ganz fiesen Zeiten rund um den Abstieg in die Weltgruppe 2 hatten sie dann schon mal, oder Weltgruppe 1 hatten sie schon mal wenig Aufmerksamkeit. Ich kann mich erinnern an dieses eine Match in Sundern, glaube ich. Das war, ich meine, auch sogar gegen Belarus, wo sie auf Asche gespielt haben. Da war auch sehr wenig Aufmerksamkeit. Aber da war immer noch ein TV-Partner dabei. Und jetzt ist es jetzt gar nicht mehr gewesen. Der Tennis Channel, den gibt es ja nicht mehr in Deutschland. Der Tennis Channel hat das noch produziert für den DTB, für tennis.de. Es gab schon mal ähnlich einseitige Matches in den letzten 40, 50 Jahren. Ich kann mich zum Beispiel an die große Becker-Zeit erinnern, wo sie gegen Indonesien gespielt haben, wo es auch ein 5-0 gab. Dreimal drei Sätze, ganz klar und so weiter. Aber so wenig Interesse, glaube ich, hat es wenig hervorgerufen. Es ist wirklich fies, weil jetzt dann auch noch Olympia angefangen hat. Aber das Haus war ausverkauft, das Castello. Und man kann nur darauf hoffen, dass es bis September dann erstens jemanden gibt, der das vielleicht ins TV hieft und als zweites dann auch noch einen Ort findet, wo dann gegen Kroatien gespielt wird, wo es dann vielleicht noch ein paar mehr Tickets dann auch verkauft werden können. Castello war voll, es war zwei Tage super Stimmung, da möchte ich überhaupt nichts kritisieren, aber insgesamt war ist das schon schade, dass dieser Wettbewerb und dieses Duell dann überhaupt kein Interesse hervorgerufen hat.
Ja, also eben, du hast schon gesagt, wir müssen die Matches nicht analysieren. Wir können einmal kurz auf die beiden Peruaner gucken, die Einzel gespielt haben. Mhm. Gonzalo Bueno hat in seiner Karriere, was denkst du, für eine Bilanz auf Hartplatz?
Also auf der ATP-Tour dann 0-0 wahrscheinlich. Weiß nicht, 3-15 oder so?
3-5.
Also 3-5 sogar.
Hat 8 Matches gespielt. Mhm. Gut, und Juan Pablo Varillas, den wir auch aus der Bundesliga kennen, hat seit 2023 zweimal die Australian Open, erste Runde Quali gespielt, einmal die US Open, erste Runde Quali gespielt, Davis Cup und sonst nie auf Hartplätzen. Das heißt, er ist nur auf Sand unterwegs. Ja. Und daher ist das jetzt natürlich überhaupt kein Maßstab, um einschätzen zu können, wo Hanfmann und Struff stehen. Da haben wir uns die Australian Open mehr verraten. Das Doppel war ein bisschen spannender. Justin Engel hat es dann auch nochmal interessant gemacht. Aber eben, es lief unter ferner Liefen und das ist natürlich für so eine Partie dann auch vollkommen okay. Zeitgleich ist die Frage, die du ja auch gestellt hast, was wird im September? Kroatien ist eine ganz andere Hausnummer, hat nochmal ganz andere Spieler und wird es auch ernst nehmen, weil es wahrscheinlich für jemand wie Cilic die letzte Chance ist, nochmal einen Davis-Cup-Finale zu erreichen. Was passiert da? Da wird das Interessante kommen. Ich erinnere mich noch, du hattest mit Kohlmann Ende letzten Jahres gesprochen, hat er gesagt, ja, Ignacio Buse ist gefährlich, aber der hat ihn nur doppelt gespielt und so. So war es dann jetzt sportlich nicht die relevantesten zwei Tage, aber wird dir auch zustimmen, dass ich froh bin, dass deswegen ausverkauft war.
Jan-Lennard Struff hat wieder einen Sieg geholt, nachdem er letztes Jahr bei den Davis Cup Finals ja so ein kleines bisschen die unglückliche Figur war, als er beide Einzel verloren hatte. Jannik Hanfmann, da kann sich Michael Kohlmann dann auch drauf verlassen. Wir hatten während der Australian Open, hatten wir darüber gesprochen, wer denn jetzt der fünfte Spieler sein wird. Und dann sagte Alexander Zverev, ist es nicht. Und danach wird es dann auch dünne, sagte er zu uns dann ja auch. Und dann war es dann so, dass Justin Engel dann nominiert worden war und der hat dann jetzt auch sein zweites Einzel bekommen. Vor heimischer Kulisse, wie gesagt, 3000 Zuschauer waren da, das war toll, das war insgesamt sehr gut. Aber viel mehr, glaube ich, müssen wir darüber gar nicht berichten. Wir können aber über den Gegner sprechen und das wird dann im September in der Woche nach den US Open Kroatien sein. Die sind jetzt auch nicht unbedingt mit der A-Mannschaft angetreten. Mit Matej Dodig sind sie angetreten, Dino Prismic in den Einzeln und aber dafür ein Weltklasse-Doppel mit Nikola Mektic und Marte Pavic. Die haben gegen Elmar Möller und August Holmgren gewonnen, beziehungsweise im Doppel gegen Johannes Ingelsen und Karl-Emil Overbeck. Allerdings hatte Elmar Möller erstmal für die 1-0-Führung gesorgt, Dino Prismic dann in drei Sätzen gegen Holmgren gewonnen und dann hat am Ende Dino Prismic gegen Elmar Möller gewonnen. Ich weiß noch, dass wir bei den Australian Open mal vor Jahren ein Duell Dino Prismic gegen Novak Djokovic hatten und Prismic damals den ersten Satz gewonnen hatte. Er hat noch nicht so ganz den Sprung hingeschafft in die erweiterte Weltspitze, weil da, glaube ich, hat er sich auch selber gesehen.
Ja, ich meine, er hat ja auch die Athletik von jemand, der das schaffen könnte. Mhm. Und er hat letztes Jahr eine super Phase auf der Challenger-Tour gehabt. Ich habe sie gerade nochmal geöffnet, zwischen Mai und August 1, 2, 3, 4, 5 Finals erreicht. Zwei davon gewonnen, durchaus größere Challenger gewesen, aber hat sich dann doch nicht auf der Tour etablieren können. Und Das scheint so ein bisschen das Ding bei ihm zu sein. Es reicht athletisch, aber es reicht noch nicht in allen anderen Belangen, um wirklich nach oben zu kommen. Ich gehe aber davon aus, dass er jetzt im September, außer er erlebt jetzt wirklich den Formaufschwung, denke ich nicht, dass er die große Rolle spielen wird. Dann wird es vermutlich schon an Cilic und Čurić gehen. Und das ist dann natürlich nochmal eine ganz andere Liga.
Wenn Čurić in irgendeiner Weise fit ist, weil das war ja leider die letzten Jahre ja gar nicht. Ich habe mal gerade nachgeguckt, in den Top 1000 momentan 9 Kroaten nur. Da habe ich ja auch mit mehr gerechnet. Dino Prismic ist der zweitbeste Kroate, Marin Čilić ist die Nummer 1 und dann haben wir Dino Prismic an 2 und Bonar Čurić schon an 3 und dann haben wir Matej Dodig an 5. Dazwischen ist noch Dušo Ajduković, also das ist schon relativ dünn, was das kroatische Tennis, Luka Mikrot ist noch mit dabei, was das kroatische Tennis-Moment zu bieten hat, aber sollte Čilić nach den US Open dort antreten, ist das ein anderer Schnack und dann könnte es wirklich eine knappe Geschichte werden, gerade weil sie mit Mektić und Pavic ein wirkliches Weltklasse-Doppel haben, die zwar nicht mehr auf der Tour momentan zusammenspielen, aber die jahrelang zusammengespielt haben und dann ja auch große Erfolge gefeiert haben und das ist kein Selbstläufer, dann auch für Kevin Kravitz und Tim Pütz. Also Kroatien ist der Gegner, es wird ein Heimspiel werden für Deutschland, wäre Dänemark der Gegner gewesen, dann wäre das Spiel in Dänemark ausgetragen worden. Eine Geschichte, über die ich gerne sprechen wollen würde, ist, dass Österreich in Japan 3-2 gewonnen hat, in einer höchst dramatischen Art und Weise. Josuke Watanuki hatte erstmal gegen Sebastian Ofner gewonnen. Juri Rodionov hat dann sein Einzel gegen Shintaro Mochizuki gewonnen und dann ging es ins Doppel. Und das haben Josuke Watanuki und Takeo Yuzuki gegen Alexander Erler und Lukas Miedler gewonnen. Erler und Miedler auch erweiterte Weltspitze. Und dann stand es 2-1 für Japan. Und da hat man dann mit gerechnet, ist Österreich dann doch, scheitern sie doch, obwohl sie eine Doppelstärke haben. Nein, Lukas Neumeier, der für Sebastian Ofner eingesetzt wurde, hat gegen Mochizuki 6-3, 6-3 gewonnen. Und dann Juri Rodionov, der neue Davis Cup Held Österreichs, gewinnt gegen Yoshihito Nishioka 5-7, 6-1, 6-0. Das war eine ziemlich coole Geschichte in Japan und Trauer in Japan, weil auch Kei Nishikori konnte nicht eingesetzt werden. Yoshihito Nishioka hat auch mit einer Formkrise, Schrägstrich, mit Verletzungen zu kämpfen gehabt in der letzten Zeit. Und Österreich steht in der zweiten Runde. Das ist eine coole Geschichte.
Ich glaube, Nishioka hatte auch Krämpfe im letzten Match gegen Rodionov. Und Rodionov, auch eine wechselhafte Karriere hingelegt. Große Momente schon gehabt, aber auch welche, wo er wirklich harte Niederlagen hat hinnehmen müssen. Und für ihn ist das eine super Sache. Und weißt du, gegen wen die Österreicher als nächstes spielen?
Ich gucke gerade nach. Sprich bitte einmal weiter gerade.
Ich habe es nämlich eigentlich vor der Nase, dass sie vielleicht gar nicht so chancenlos sind, wieder das Finale zu erreichen, in dem sie ja gerade erst gestanden hatten. Und das ohne den einen wirklichen Weltklasse-Spieler oder sogar den einen Top-50-Spieler zu haben. Aber dafür haben sie relativ viel rausgeholt in den letzten Jahren. Und ganz ehrlich, Japan ist ihnen wahrscheinlich leicht überlegen abseits des Doppels und hätte Japan hier auch als Favoriten gesehen und hätte es nicht noch eine sehr spannende Partie in Kanada gegeben, wäre das hier wahrscheinlich die Partie des Wochenendes gewesen.
Ich kann es leider hier gar nicht rausfinden, weil diese Seite ist wirklich ganz, ganz katastrophal, die Davis Cup Seite.
Ja, ich habe es auf und kann sagen, sie werden in Belgien spielen. Oh. Und das
ist eine Aufgabe.
Belgien ist quasi die A-Version von dem, was Österreich liefert. Mhm. Auch ein bisschen über den eigenen Fähigkeiten unterwegs und hat aber Spieler, die in den Top 50 etabliert sind und haben ja auch ganz tolle Davis Cup Finals gespielt.
Ja. Ich möchte noch eine Feelgood-Geschichte erzählen aus den...
Ganz kurze Sache, Entschuldigung, dass die Partie wird in Österreich sein. Nicht, dass unsere österreichischen Hörenden jetzt... Es ist gerade geupdatet worden. Sie wird in Österreich sein, also... Chancenlos wird Österreich sicherlich nicht sein, vor allem wenn sie schaffen, das zum Beispiel auf Sand zu legen.
Auf jeden Fall eine der spannenderen Partien. Raphael Collignon, Sisu Bergs, Alexander Blocks, dann haben sie mit Gillet und Flieren, haben sie auch ein super Doppel. Also das könnte eine wirklich richtig spannende Nummer werden. Eine Feelgood-Geschichte, die haben wir auch in Südkorea gehabt. Es wurde nämlich gespielt in Busan, Südkorea gegen Argentinien. Und Yeon Chang hat sein erstes Einzel gegen Thiago Agustin Tirante verloren mit 6-7 im dritten Satz. Wer sich vielleicht noch erinnert an Yeon Chang, der weiß, dass der mal im Halbfinale bei den Australian Open stand, als er damals gegen Novak Djokovic gewann. Hat er gegen Novak Djokovic? Ja, er hat gegen Novak Djokovic damals gewonnen. Ist dann ganz berühmt im Halbfinale mit tierischen Blasen unter den Füßen, musste er aufgeben. Und danach ereilte ihn das Verletzungspech wie kaum einen zweiten im Welttennis. Er kämpft sich gerade wieder über Future und Challenger wieder ran an die Weltspitze. Aber das ist ein langer, langer Weg für ihn. Aber Yon Chang hat hier sein zweites Einzel und das letzte Einzel dieser Begegnung gegen Marco Trongeliti gewonnen mit 6-4 und 6-3. Das war eine ganz enge Geschichte. Sun Wukwon hat beide Einzel gewonnen und Yon Chang dann das dritte Einzel. Und damit haben die Südkoreaner gegen Argentinien gewonnen mit 3-2 und stehen in der zweiten Runde. Ganz großartige Geschichte, dass Yon Chang für den entscheidenden Punkt gesorgt hat.
Ja, beides übrigens coole Geschichten. Können wir gleich nochmal über
Sun Wukwon auch.
Mhm. Genau, der nämlich seit längerem, oder ist er jetzt aus dem Militärdienst raus?
Ich meine, er ist gerade raus aus dem Militärdienst.
Ja, ja. Mhm. Aber hat irgendwie anderthalb Jahre kaum Tennis gespielt, nur ein bisschen in Südkorea spielen dürfen bei lokalen Turnieren und ist jetzt, glaube ich, wieder auf dem Weg nach oben. Und der war ja ein lockerer Top-100-Spieler. Mhm. Also, und Chang, ich meine, du hast gesagt, der tut sich schwer, über die Future-Turniere hinauszukommen. Der ist um die 400 in der Welt. Der schafft es ehrlicherweise schon seit langem nicht mehr so richtig nach oben. Und da ist ja immer die Frage, ist das zwischen den Ohren oder zwei Ohren oder ist es irgendwie am Ende etwas, was doch physisch oder technisch irgendwie bei ihm ein Faktor ist? Weil er war natürlich damals ein super spektakulärer Spieler, als er rausgekommen ist und hat einfach unglaubliche Power erzeugen können mit seinem flachen Spiel. Aber vielleicht war es immer etwas, was zu sehr am Rande des Möglichen war. Ich kann es mir vorstellen im Nachhinein. Und ich bin gespannt, ob er es nochmal nach oben schafft. Er wird immer das Australian Open Halbfinale haben. Das war damals eine super spektakuläre Aktion. Und jetzt für beide, für Kwon und Chang, natürlich eine total coole Geschichte, hier noch einen Sieg gezogen zu haben. Und sie werden so oder so eine Heimpartie haben und entweder gegen die Niederlande oder Indien spielen.
Australian Open 2018, damals gegen Alexander Zverev in der dritten Runde gewonnen, Daniil Medvedev in der zweiten, Alexander Zverev in der dritten, Achtelfinale gegen Novak Djokovic 7-6, 7-5, 7-6. Dann gewann er noch gegen Tennis Sundgren im Viertelfinale und verlor dann im Halbfinale, wie gesagt, mit den Blasen unter dem Fußmuster bei 1-6, 2-5 gegen Roger Federer aufgeben. Dann hat er Was ein Turnier.
Ich weiß noch, wie ich Tennis Sandgren die ganze Zeit hinterhergestiegen bin. Er hat ja wie ich südafrikanische Wurzeln, seine Eltern aber, genau wie er, politisch aus einer etwas anderen Richtung kommend als meine Eltern. Und da erinnere ich mich noch, wie ich ihm da hinterhergestiegen bin mit ein paar anderen Leuten. Glaube ich auch niemand so richtig traurig, dass es den etwas rausgespült hat aus der Relevanz.
Dann hat er zwischen September 2020, das war dieses Roland Garros-Turnier während der Pandemie, wo er die zweite Quali-Runde verloren hat, und April 2023 kein einziges Match bestritten. Und seitdem versucht er, sich wieder nach vorne zu kämpfen. Hat dann wieder ein Jahr aussetzen müssen. Hat dann seit Ende Oktober 2024 ist er eigentlich wieder dabei, wo man sagt, er ist wieder auf dem Niveau, wo er spielen kann. Ich habe mir das Match so zum Teil noch angeguckt, heute das zweite Match. Und ich muss dann auch sagen, er ist jetzt knapp 30 Jahre alt. Er bewegt sich nicht gut. Er hat, wenn er gut steht, hat er nach wie vor ein tolles Ballgefühl, einen tollen Touch, aber vielleicht reicht es nicht mehr, um dann wieder in die Top 100 vorzurücken. Er ist tatsächlich jetzt schon knapp 30. Es ist wirklich eine leicht tragische Geschichte, was aus ihm hätte vielleicht werden können, wenn er fit geblieben wäre, aber zwischendurch einfach 3 Jahre fast ausfallen, das kann kein Spieler so richtig auffangen.
Ja, und jetzt gucken wir mal wirklich, wer der Gegner ist. Denn was da in Indien im Moment läuft, die sind noch nicht durch, ne? Aber was da schon die ersten vier Matches gelaufen ist, war ja schon kurios. Niederlande natürlich als Favorit nach Indien gefahren, weil die indischen Spieler auch so ein bisschen außer Form gewesen sind. Aber die haben einen College-Neuankömmling dabei, der hier wirklich das Wochenende an sich gerissen hat. Ich werde mal versuchen, seinen Namen auszusprechen. Dakshineshwar Suresh.
Und der spielt gerade.
Ja, und hat Jesper de Jong geschlagen, knapp 500 Plätze über ihm in der Weltrangliste, hat dann mit Yuki Bambri noch das Doppel gewonnen. Und
führt jetzt 6-4, 6-6 gegen Gideon Auden, wo wir aufnehmen.
Also total kurios, wenn die Inder das schaffen würden und würden dann in Südkorea antreten und einer von beiden wäre bei den Davis Cup Finals dabei.
Mhm. Das wäre eine großartige Geschichte. Die Niederländer sicherlich mit größeren Erwartungen da nach Indien gereist. 5-4 steht es jetzt im Tiebreak. Wir kriegen vielleicht das Ergebnis sogar noch in diesem Podcast unter. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Geschichte gewesen mit Südkorea, die gegen Argentinien gewonnen haben. Wir können dann auch noch sagen, Ungarn hat zu Hause gegen die USA verloren. USA hat das sehr, sehr professionell gemacht, obwohl Ungarn dann mit Fabian Marojan angetreten war. Der hat allerdings sein erstes Einzel mit 6-7, 11-13 im Tiebreak des dritten Satzes gegen Ethan Quinn verloren. Und dann haben Fabian Marojan und Jombo Pirosz gegen Christian Harrison und Austin Krajicek dann auch noch das Doppel verloren. Martin Fucsovics war nicht dabei. Kein Wunder, dass die dann nicht gewonnen haben. Tschechien hat gegen Schweden zu Hause mit 3-1 gewonnen. Frankreich hat gerade eben gegen die Slowakei mit 3-1 gewonnen. Das war auch eine harte Geschichte für die Franzosen. Alexandre Müller verliert gegen Alex Moljan 4-6, 4-6. Dann Arthur Rinderknecht gegen Norbert Gombos. 2 Tiebreaks, der zweite mit 8-6. Benjamin Bonsi und Pierre-Hugues Herbert hatten keine Probleme gegen das slowakische Doppel Miloš Karol und Lukas Klein. Und Arthur Rinderknecht hat gegen Alex Moljan das Spitzeneinzel 7-5, 7-6 gewonnen. Auch da war durchaus ein bisschen Schweiß, der geflossen ist für die Franzosen. Und dann haben wir gerade, was jetzt im Moment noch läuft, während wir aufnehmen, Ecuador hat die ersten beiden Matches gegen Australien gewonnen. Und kaum eine Tennisnation ist stolzer als Australien, was den Davis Cup angeht. Rinki Hijikata und wer hat das zweite Einzel gespielt? James Duckworth haben ihre beiden Einzel auf Sand in der Sandkiste in Ecuador in Quito verloren in 3 Sätzen jeweils. Das ist Davis Cup, wie wir ihn früher gekannt und geliebt haben.
Ja, Alex Dimenau wird sich vielleicht ärgern, dass er doch nicht dabei ist. Also eigentlich müssten die Australier das natürlich gewinnen, aber du hast schon gesagt, das ist am Ende der Davis Cup. Ich vermute fast, dass die Australier es noch schaffen und nach Hause bringen. Und vielleicht kommt es ja dramamäßig ran an die eine Partie, die wir auf jeden Fall noch erwähnen sollten. Das waren nämlich die Kanadier, die gegen Brasilien gewonnen haben. Alle haben quasi ihre Spitzenspieler nicht dabei gehabt. Wir werden gleich noch über einen auf kanadischer Seite sprechen. Und so waren dann hier die entscheidenden Namen am Ende. Okay, Gabriel Diallo, der natürlich mittlerweile ein Top-50-Spieler ist, aber sonst waren es Liam Drexel und Gustavo Heide auf brasilianischer Seite. Und das war wirklich die engste aller Partien, die wir an diesem Wochenende gesehen haben. Am Ende haben es noch ganz knapp die Kanadier gewonnen, die jetzt, glaube ich, auch gar nicht so eine schlechte nächste Runde haben. Es ist wirklich sehr unübersichtlich, ne? Sie werden spielen gegen Frankreich zu Hause. Und da gucken wir mal, wenn die Kanadier alle dabei haben, vielleicht eine Chance doch nochmal die Davis Cup Finals zu erreichen. Und sie haben ja in der Konstellation auch schon den Davis Cup gewonnen.
Das ist nach den US Open und das sollte doch eigentlich zu machen sein für die kanadischen Spieler. Und wenn man zu Hause in der Halle auf Hartplatz spielt, dann kann man vielleicht auch Félix Auger-Aliassime dann überzeugen. Das wäre eine perfekte Überleitung gewesen, aber ich muss noch gerade sagen, dass die Inder gerade das 3-2 gemacht haben, weil Suresh hat gegen Gideon Audin gewonnen mit 6-4 und 7-6. Die Niederländer dürfen damit in die Relegation, müssen in die Relegation. Da gibt es einige prominente Teilnehmer dann jetzt im September. Und die Inder sind tatsächlich im Achtelfinale und spielen dort gegen Südkorea. Und jetzt kommen wir zur Überleitung.
Eins darf man noch erwähnen. Jack Draper hat Comeback gegeben.
Ja, genau. Oh ja, Entschuldigung.
Weil es am Donnerstag war und sein Gegner nun wirklich nicht von großer Prominenz. Allerdings hat er das erste Mal seit Wimbledon wieder gespielt und hat gegen Viktor Durazovic, so würde ich ihn aussprechen, gewonnen. Wie gesagt, das war sportlich jetzt nicht super relevant, aber er hat gespielt und hatte jetzt bei Oleg S., hier dem bekannten Tennis-Typen, die Statistik gesehen. Und ich glaube, sie verrät uns alles. Quasi alle, bis auf Djokovic und Draper, haben eine unglaublich schlechte Bilanz in den letzten beiden Jahren gegen Sinner und Alcaraz zusammen. Also da kommen vielleicht mal 1-2 Siege zusammen und in die Dutzend Niederlagen. Nur Draper hat eine Bilanz von 2-3. Also der ist eigentlich jemand, der die beiden in Gefahr bringen kann. Er spielt halt quasi nie. Ich meine, er hat jetzt auch schon wieder irgendwas abgesagt.
Rotterdam hat abgesagt.
Hat er Rotterdam wieder abgesagt. Allerdings wirklich, er ist die potenzielle Wildcard, um die Top 10 im Herrentennis aufzumischen.
Schade. Also tatsächlich schade, dass er jetzt in Rotterdam nicht antritt und ich hoffe, dass er jetzt einfach mal gesund bleiben kann in den nächsten Monaten. Die letzten Monate haben nicht so dafür Aufschluss gegeben oder dann nicht so dieses positive Gefühl unterstützt, dass man sagt, ja, der wird auf jeden Fall gesund bleiben. Überleitung war fast perfekt. Félix Auger-Aliassime, der König des Indoor-Hartplatz-Tennis. Niemand, nicht mal Sinner oder Alcaraz, hat so viele Siege auf Indoor-Hart seit 2020 gehabt wie Felix Auger-Aliassime. Und diese Woche hat er es in Montpellier wieder unter Beweis gestellt. Er hat das Turnier gewonnen. Er war Titelverteidiger und hat das Turnier wieder gewonnen gegen Stan Wawrinka 6-4, 7-6, gegen Arthur Fies 6-4, 6-2, was ein beeindruckender Sieg war. Gegen Titoan Drogué 6-4, 6-7, 6-1, da hat er nur einen Schluck auf im zweiten Satz gehabt, da hat Drogué unglaublich gut aufgeschlagen und da hat der Franzose die eine kleine Schwächephase von Auger-Aliassime ausgenutzt und im Finale hat er gegen Adrien Mannarino gewonnen. Es gibt niemanden, der so gut ist Indoor-Hart wie Felix Auger-Aliassime.
Zumindest niemand, der so konstant ist.
Ja.
Vermutlich allerdings auch niemand, der so gut ist. Also ich meine, hat gegen Sinner letztes Jahr einmal verloren in Paris. Davon ab war es ja schon wieder eine nahezu perfekte Saison Indoor. Und es ist beeindruckend. Es ist natürlich die Frage, was die Relevanz dahinter. Also er hat sich hier durchserviert, hat exakt einen Break zugelassen im ganzen Turnier. Er ist weit über allen anderen hier gewesen. Er hat fies eine richtige Abreibung verpasst. Nur jetzt ist natürlich die Frage, was bedeutet es? Das eine große Match in diesem Jahr hat er verloren. Das war die erste Runde der Australian Open. Da hat er ganz früh einen Krampf gehabt, musste aufgeben. Er wird jetzt in Rotterdam antreten, ist wahrscheinlich schon Favorit Nummer 1 auf dem Titel. Keiner wäre überrascht, wenn er bis März sich noch 2 Titel holt. Allerdings ist die Frage, wie relevant ist er dann? Im Sand? Hat er endlich mal wieder Form auf Rasen? Da wird sich ja alles für ihn entscheiden. Wir wissen, was er in der Halle kann. Nur kann er mehr als das.
Ich bin ja nicht mal sicher, ob er in Rotterdam wirklich so, so gut ist, weil Rotterdam ist traditionell ein eher langsamerer Hartplatz und ob er da wirklich dann so sein Spiel durchziehen kann, wie jetzt zum Beispiel dann auch in dieser Woche in Montpellier. Da bin ich sehr gespannt drauf. In Montpellier hatte er keine Konkurrenz. Gegen Drogué hat er im dritten Satz mit 6-1 gewonnen. Das war einfach... Da ist er davon galoppiert im dritten Satz und da hat er überhaupt keine Anstalten gemacht, da noch in irgendeiner Weise nachzudenken oder noch zurückzuschauen. Mich beeindruckt das, wie er, wenn die Elemente ausgeschaltet sind, wie er einfach einer der besten Tennisspieler der Welt ist.
Hat er auch sehr einfache Mittel, das zu machen. Ein Aufschlag, eine Vorhand, Rückhand kann er ein bisschen verstecken. Er hatte eine fantastische Phase seit den US Open, also jetzt die Australian Open ausgenommen. Und da hatte man das Gefühl, der ist vielleicht wirklich an den Top 10 dran, weil er es eben auch Outdoor gezeigt hat. Oder er ist die Nummer 5, also er ist nicht an den Top 10 dran, aber langfristig an den Top 10 wieder dran. Und ist so schwer zu sagen, ob das irgendwas bedeutet. Ne? Aber war ein tolles Turnier, nur bedeutet es irgendwas für die nächsten Wochen? Keine Ahnung.
Keine Ahnung. Ich habe es tatsächlich auch keine Ahnung. Wir werden es erleben. Er hat im Finale gegen Adrien Mannarino gewonnen. Der hält sich jetzt konstant seit 2013 in den Top 75 der Weltrangliste, beziehungsweise hat immer das Jahr in den Top 75 beendet. Auch dieses Jahr wird er in den Top 75 beenden. Er hat hier spektakuläre Matches gehabt, das möchte ich so sagen. Gegen Pedro Martinez in der ersten Runde 7-6, 6-1, aber gegen Hugo Humbert hat er schon Matchball abgewehrt. Hugo Humbert war stinksauer hinterher nach dieser Niederlage. 6-7, 6-3, 7-6 gewonnen. Dann gegen Arthur Giard 5-7, 6-4, 6-4. Den hat er auch zur Verzweiflung gebracht. Und dann gegen Martin Damm 1-6, 6-3, 6-4 gewonnen. Auch den hat er zur Verzweiflung gebracht. Adrien Mannarino mit 37 Jahren und 11 Kilogramm Schlägerbespannung sorgt er immer noch dafür, dass er einfach in den Top 75 parkt. Dass er da auch nicht weggeschubst werden kann.
Hat es mal wieder durchschlawinert.
Ja, genau.
So kann man sagen. Und Humbert, der Sieg gegen Humbert ist wirklich beeindruckend. Der wäre der einzige realistische Konkurrent hier für Auger-Aliassime gewesen. Er hat ja tolle Hallenturniere auch in den letzten Jahren hingelegt. Mannarino war ehrlicherweise schon mal irgendwann weg vom Fenster und hat dann im letzten Jahr nochmal so den Sprung nach oben geschafft. Und ja, bringt sie ja wirklich alle zur Verzweiflung gegen die Power, dann heute war nichts zu machen von Auger-Aliassime. Und trotzdem war es für ihn das erste Finale in Frankreich. Und das ist ja für ihn schon cool, weil er geht natürlich so ein bisschen unter all den anderen Franzosen unter und hat dann heute so seinen großen Moment bekommen.
Man muss auch gerade einmal sagen, Montpellier ist ein toller Standort für Tennis. Da ist es immer voll. Und ja, die Kinder nerven auch da mit diesem Gesang oder dieser Fanfare, die sie da immer aussingen. Aber die Stimmung ist immer famos und die Halle ist immer voll. Frankreich als Tennisstandort nach wie vor mit einer der Haupt- oder der besten Standorte der Welt.
Ja, Top 3 sicherlich in den USA und Italien und Australien.
Ja, ja. Auf jeden Fall. Lass uns noch mal gerade einmal über Titouan de Rogé sprechen, weil den habe ich eigentlich in der Challenger Corner erwartet, dass wir über den mal sprechen werden. Wir sprechen jetzt hier bei Chip and Charge darüber. Der hat hier ein ganz großartiges Turnier gespielt. Und ich bin sehr gespannt, ob sich das Tennis, was er hier gespielt hat, ob er das durchsetzen kann in den nächsten Wochen und Monaten. Gegen Jan Schoinski, den Deutsch-Briten, 6-2, 7-6 gewonnen. Dann gegen den Vorjahresfinalisten Alexander Kovacevic 4-6, 7-6, 6-4. Talon Griegsport zweimal in Tiebreak gewonnen. Und dann gegen Ogier Alassime dann auch nochmal in Tiebreak gewonnen. Es ging alles über seinen Aufschlag und der ist wirklich herausragend. Er hat große Probleme, wenn es in die längeren Rallyes geht, dann ist er nicht stabil genug. Und das ist wahrscheinlich auch schon die Antwort darauf, dass er noch nicht die Top 150 geknackt hat, beziehungsweise noch nicht die Top 120 jetzt geknackt hat. Das ist ein Spieler, der die Herzen der Fans erobert hat in Montpellier in der letzten Woche. Ob es zu mehr reichen wird, da bin ich unschlüssig.
Ja, ich meine, Kovacevic war der Beweis, dass man vielleicht mehr aus so einem Lauf machen kann. Das kam ja letztes Jahr auch eher überraschend, dass der hier ins Finale gekommen war und hat sich dann doch so ein bisschen in den Ranking-Regionen gehalten. Ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn der Mid-20er aus dem Nichts bei einem Halbturnier dann ein Halbfinale erreicht. Das ist natürlich super beeindruckend. Allerdings, außer Assen ist da jetzt natürlich nicht so ganz viel in dieser Woche gewesen. Also ja, ich würd mal skeptisch bleiben und weiß nicht mal, ob er es ins Hauptprogramm von der Challenger Corner wirklich häufiger schaffen wird.
Da bin ich gespannt, ob Florian ihn irgendwann mal vors Mikro bekommen wird. Titouan de Rogé, auf jeden Fall so ein bisschen eine der Hauptgeschichten. Und Martin Damm, genau 30 Jahre nach dem erstmaligen Erreichen seines Vaters bei einem ATP-Turnier, hatte er die Chance, dann auch das Finale eines ATP-Turniers zu erreichen. Sein Vater war Top-50-Spieler und vor allen Dingen ein großartiger Doppelspieler, hatte 40 Titel auf der Doppeltour gewonnen, unter anderem auch in Grand Slam. Und Martin Damm hat sich hier durchserviert auch gegen Hubert Hurkacz 7-6, 6-4, dann gegen Roberto Bautista Agut 6-1, 6-3, gegen Luca Nardi, der vorher ganz überraschend Flavio Cobolli besiegt hatte, 6-3, 7-6, dann gegen Manarino verloren. Aber auch Martin Damm gilt Ähnliches wie für Titouan de Rogé. Er ist auch nicht mehr der Jüngste, er war mal einer der besten Junioren der Welt. Das hat er auch noch nicht so richtig bewiesen.
Und hängt halt sehr vom Aufschlag ab. Also ja, Der ist hier ins Halbfinale eingezogen, hat nicht einmal einen Break zugelassen. Wirklich brutalen Linkshänderaufschlag, krasse Asse hier gehabt und hat sich auch gut bei den Australian Open verkauft. Ich überlege gerade, gegen wen er da in der ersten Runde gespielt hat, war durchaus ein prominentes Match und hat so einen Lauf seit einem halben Jahr auf der Challenger Tour in Amerika gehabt. Vielleicht packt das mit dem Aufschlag, sich irgendwie in den Top 80 festzusetzen. Allerdings nicht das variantenreichste Spiel, um jetzt, glaube ich, direkt in die Top 50 oder so vorzustoßen.
Glaube ich auch nicht. Auf jeden Fall, das Turnier hat Felix.
Einen kann man noch erwähnen.
Bitte. Arthur Fies müssen wir erwähnen.
Da müssen wir noch zwei
erwähnen. Ja, Arthur Fies müssen wir erwähnen. Erstes Match seit den French Open, beziehungsweise hat er einmal noch versucht, einen Versuch unternommen, aber seitdem mit einer Rückenfraktur war er draußen und hat hier zwei Runden überstanden gegen Valentin Royer 7-6, 6, 7, 6, 2 und dann gegen Hugo Blanchet 7, 6, 7, 5. Verlor dann gegen einen wirklich stark spielenden Felix Auger-Aliassime. Aber Arthur Fies ist zurück. Die schnellste Vorhand des Herrentennis momentan ist zurück.
Oh, ein Top-5-Athlet, würde ich sagen. Also, wenn der sein Potenzial ausschöpft, dann ist er wahrscheinlich Top-5-Spieler. Ich hatte das Gefühl, er war letztes Jahr schon nahe dran mit seinem Lauf auf Sand. Da hat er, oder eigentlich hat er schon angefangen bei den beiden Turnieren in Indian Wells und Miami, dann in Monte Carlo, jeweils Viertelfinale, teilweise super Matches geliefert und dann eben bei den French Open diese fast legendäre erste Runde, wo er dann danach nicht mehr antreten konnte. Ich bin wirklich gespannt. Also er ist absolut reif für einen Durchbruch, nur ist die Frage, ist sein Körper reif für einen Durchbruch?
Ja. Und über wen wolltest du jetzt noch spielen, sprechen?
Ja, ich glaube, den müssen wir jetzt rausholen. Ich versuche mich am Namen, Moïse Kouame.
Ja, 16 Jahre alt, Franzose, ja. Mhm.
Also eleganter Typ, spannendes Spiel. Der hat ja gegen Kovacevic verloren, hatte sich qualifiziert. Gilt schon länger als eine der ganz, ganz großen Hoffnungen im europäischen Tennis und ist für Frankreich am Start. Wird in einem Monat 17 und ist jetzt schon 1,91 Meter. Bin sehr gespannt, was aus dem wird. Das war auf jeden Fall beeindruckend. Der räumt gerade ziemlich auf der Futures Tour ab und denke, der wird vor dem 18. Geburtstag irgendwo schon um die Top 100 stehen.
Ja, also das, glaube ich, ist eine Wette auf die Zukunft, die wir eingehen können. Moise Kouame, der hat hier in der ersten Runde gegen Alexander Kovacevic verloren. Also, das war Montpellier, das war die Woche im Tennis. Wir hören uns wieder in 2 Wochen, wenn es wieder heißt Chip and Charge. In dieser Woche gibt es auch noch eine neue Challenger Corner, denn der Kollege Florian Heer war in Koblenz beim Challenger Tour Turnier dort. Pavel Kotov hat das gewonnen im Finale gegen Tom Gensch. Tom Gensch auch aus Deutschland, der jetzt ganz knapp an der Qualifikationsmarke zu den French Open steht. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Und wir lesen eure Bewertungen. Vielen Dank dafür. Und wir versuchen auch die Ratschläge, die uns in den Bewertungen gegeben werden, auch in Zukunft umzusetzen.
Ja, und hört mal in eine Antwort im zweiten Teil rein. Da habe ich den Usernamen und die Kritik untergebracht in einer einzigen Antwort.
Ja, so sieht es nämlich aus. Wir versuchen daran zu denken in Zukunft. Und wenn folgt uns bei Instagram und bei Blue Sky, und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, das möchtet ihr auch finanziell unterstützen, dann könnt ihr das tun. Per Steady und per PayPal ist das möglich. Die Links dazu gibt es in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Endlich geht sie los, die Formel 1 Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel 1 Saison 2026 haben wir euch in der XXL Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt, und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep racing. Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.